Ludwig Staudenmayer. Magie als experimentelle Naturwissenschaft. Kapitel 3.2 Mittel zur Verstärkung der Halluzinationen.
Unser Körper stellt, rein physikalisch betrachtet, ein äußerst kompliziertes System von optischen, akustischen, motorischen und zahlreichen anderen Apparaten dar. Wenn dieselben auch im Einzelnen wohl zu unterscheiden und bis zu einem gewissen Grade voneinander unabhängig sind, so bilden sie dennoch in letzter Linie ein zusammenhängendes Ganzes, eine Einheit, da schließlich alle durch Nervenfasern miteinander verbunden sind und keiner vollständig isoliert ist. Deshalb können auch Erregungen von einem Gebiet auf ein anderes überstrahlen. So bewirkt zum Beispiel starke Reizung der Augen durch grelles Licht bei manchen Personen Niesreiz. Es ist ferner bekannt, dass Schmerz Lustgefühle auszulösen vermag, dass Schmerz sich sozusagen in Lust verwandeln lässt. Dieses scheinbare Paradoxon erklärt sich in einfachster Weise dadurch, dass die beim Schmerz auftretende Nervenerregung auf ein anderes und zwar lustempfindendes Organ übergeht und dasselbe reizt, wenn man nicht auf den Schmerz achtet, sondern auf das Lustgefühl. Auch die gewöhnlichen Reflexe gehören hierher. Eine Gesichts-, eine Gehörswahrnehmung kann reflektorisch eine Abwehrbewegung auslösen, die Sprachwerkzeuge in Bewegung setzen. Von diesem Gesichtspunkte aus können wir darum ganz allgemein von einem Gesetze der Umwandlung der Nervenenergie sprechen. Wenn Energie von einem Nervengebiet in ein anderes übergeht, wandelt sie sich in die für das überstrahlte Gebiet charakteristische Energieform um. Im normalen Zustande erfolgt allerdings eine Überstrahlung und damit eine Umwandlung von Nervenenergie meist nur in kleinen Mengen. Wenn zum Beispiel eine Gesichtswahrnehmung reflektorisch eine Abwehrbewegung auslöst, dann bewirkt die vom optischen ins motorische Gebiet übergehende geringe Energiemenge nicht eigentlich selber die Abwehrbewegung, sondern sie dient nur zur Auslösung, nur als Anstoß, um die im betreffenden Muskelgebiet aufgespeicherte potenzielle Energie in aktuelle oder kinetische überzuführen. Doch kann nach meinen Erfahrungen diese Überstrahlung von Nervenenergie bei abnormer Veranlagung, bei pathologischen Zuständen zum Beispiel Neurasthenie, namentlich aber auch durch Übung in größerer Menge erfolgen und dadurch für die MEG von außerordentlicher Bedeutung werden, wie sich aus dem Folgenden ergibt. Wir besitzen in unserem Körper in Form von potenzieller chemischer Energie einen bedeutenden Energievorrat, vermittels dessen wir nicht bloß unser eigenes Gewicht, sondern auch noch dasjenige schwerer Lasten transportieren können, Wärme zur andauernden Warmhaltung desselben auch im strengsten Winter hervorbringen und so weiter, und welchen wir namentlich vermittels des motorischen Systems durch Muskelkontraktion verfügbar machen und zu unserem Gebrauche verwenden. Wenn ich mich nun mit Händen und Füßen anstemme oder einen schweren Gegenstand festhalte, dann geht die bei dieser Leistung des Muskelsystems frei werdende Energie vollständig in Wärme über. Wenn ich aber gleichzeitig, unter Ausschluss anderweitiger Vorstellungen, eine einzige, etwa eine optische, zum Beispiel die einer Blume möglichst lebhaft und etwas gewaltsam festhalte und wie einen realen, vor mir befindlichen Gegenstand zu sehen suche, dann gelingt es durch Übung allmählich einen immer größeren Teil der frei werdenden Energie vom Muskelsystem in das optische Gebiet überzuführen, hier im vorher angedeuteten Sinne in optische Energie zu verwandeln und zur Verstärkung der Lichtwirkung der optischen Halluzinationen zu verwenden, so dass eine in der früher erwähnten Weise nach außen projizierte Halluzination auch für andere ohne besondere Hilfsmittel sichtbar werden muss. Man kann somit rein theoretisch, aber praktisch jedenfalls ohne scharfe Grenze die Halluzinationen auch einteilen in subjektive und objektive oder reelle, von welch letzteren die optischen vergleichbar sind mit dem Sonnenbildchen, welches eine Konvexlinse nach bekannten Gesetzen beim Bestrahlen mit Sonnenlicht erzeugt oder überhaupt mit dem reellen Bild, welches eine Konvexlinse von einem hinter ihm befindlichen Gegenstande entwirft. Ein solches ist natürlich nicht bloß sichtbar, sondern auch fotografierbar. Nach dem vorher mitgeteilten handelt es sich beim intensiveren magischen Denken und sich Vorstellen um eine psychische Tätigkeit unter gleichzeitiger, planmäßiger Herbeiziehung des Körpers, namentlich der Muskeln, während dieselbe sonst vom physischen fast unabhängig ist. Dass gerade die Entwicklung von Muskelenergie eine Hauptrolle spielt, sehe ich an mir selber zur Evidenz, denn bei besonders lebhaften Halluzinationen nehme ich regelmäßig und instinktiv anstrengende Körperstellungen ein, die bei gewaltsamem Ausharren höchst schmerzhaft werden können. In geringem Maße wird übrigens auch der normale Mensch durch lebhafte psychische Tätigkeit körperlich beeinflusst. Lebhaftes Aufhorchen bewirkt zum Beispiel Anhalten des Atems, Spannung gewisser Muskeln. Freude, Schmerz, Kummer verursachen Veränderungen in der ganzen Körperhaltung, im Gesichtsausdruck. Schrecken bewirkt Erblassen, Schamerröten. Bei allen Magiern der Vorzeit spielt das Gesetz der Umwandlung der Nervenenergie eine außerordentlich wichtige Rolle. Mittel der verschiedensten Art, meist unangenehme, wie Hungern, Frieren, Nachtwachen, Anhalten des Atems, anstrengende Körperstellungen, zum Beispiel stundenlanges Knien, selbst körperliche Misshandlungen werden angewendet, um Nervenenergie um jeden Preis zu gewinnen. Wir brauchen aber trotzdem die indischen Yogis, die mohammedanischen Büßer und so weiter wegen ihrer Kasteiungen nicht allzu sehr zu bemitleiden, da sie im Allgemeinen wohl mehr Lust als Schmerz empfinden, wenn wir auch ihre Methoden vielfach als pervers bezeichnen müssen. Ein wissenschaftlicher Magier wird die Nervenenergie hauptsächlich von daher zu bekommen suchen, wo sie in größter Menge und am bequemsten zu erhalten ist, das heißt von den Muskeln,